beim Podcast der Baptisten Reutlingen. Besuchen Sie auch unsere Webseite unter www.baptisten-reutlingen.de.
Ein bekannter Freund erzählte mir folgende Begebenheit. Er ist viel unterwegs im Reisedienst und hatte irgendwie, es war knapp an der Zeit und er dachte, er schafft den Termin nicht mehr. Ach, nehme ich doch mal ein Taxi. Und steigt ins Taxi ein und sagt, einmal bitte zur Matthäuskirche. Sagt der Taxifahrer, ah ja, da wird auch noch mit Wasser gekocht. Er holt tief Luft und sagt, ja, aber es ist Salz drin. Ja, wie meinen Sie das jetzt? Und es fing ein langes Gespräch an bei dieser Taxifahrt. Ich glaube, am Ende braucht er ja noch nicht mal etwas bezahlen. So kann sich das manchmal entwickeln. Manchmal kommt der wichtige Gedanke und es wird klar, worum es eigentlich geht. Und so könnte man das heute auch bei unserem Bibeltext sagen. Im ersten Moment würden vielleicht manche Leute sagen, wenn sie dies und das hören über die Gemeinden, ah ja, da wird auch noch mit Wasser gekocht. Aber wo ist das Salz? Ist das Salz zu spüren? Ich habe länger wirklich überlegt, ob ich diesen Bibeltext heute zum Thema machen soll und dachte, wer weiß, vielleicht laden Sie mich dann nicht mehr ein, wenn ich darüber spreche. Aber ich musste sagen, je mehr ich ihn wegschob von mir, desto näher kam mir der Text. Und von daher wurde mir klar, doch, darüber sollten wir heute hören, nachdenken und uns vom Geist Gottes nochmal ganz neu inspirieren lassen. Ich lese aus Markus 10, ab Vers 35. Da gingen zu ihm Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, und sprachen, Meister, wir wollen, dass du für uns tust, um was wir dich bitten. Und er sprach zu ihnen, was wollt ihr, dass ich für euch tue? Und sie sprachen zu ihm, gib uns, dass wir sitzen, einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken in deiner Herrlichkeit. Was ist da los bei den Jüngern? Wie kommen die darauf? Wie kommen die auf dieses Platzgerangel? Will einer näher bei Jesus dran sein als der andere? Jesus aber sprach zu ihnen, ihr wisst nicht, was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, oder euch taufen lassen mit der Taufe, mit der ich getauft werde? In diesen Bildern von Kelch und Taufe ist ein Leidensweg angedeutet. Es geht nicht um das Abendmahl und um die Taufe, wie wir sie kennen, sondern es geht um diesen Leidensweg. Und Jesus verschweigt die Last der Nachfolge nicht, aber scheinbar ohne zu zögern und ohne nachzudenken, antworten die Jünger, ja, das können wir. Jesus aber sprach zu ihnen, ihr werdet zwar den Kelch trinken, den ich trinke, und getauft werden mit der Taufe, mit der ich getauft werde, zu sitzen aber zu meiner Rechten oder zu meiner Linken. Das steht mir gar nicht zu, euch zu geben, sondern das wird denen zuteil, für die es bestimmt ist. Selbst das Leiden gibt also gar kein Anrecht auf eine Vorzugsbehandlung. Im Reich Gottes sind die Größenverhältnisse oft ganz anders. Auch die anderen Jünger lässt das Thema allerdings nicht kalt. Hier heißt es, und als das die Zehn hörten, wurden sie unwillig über Jakobus und Johannes. Also auch die anderen Jünger sind nicht frei von den Täuschungen über die Größenverhältnisse im Reich Gottes. Darum ruft Jesus die Jünger zu sich und damit spricht er auch uns an. Da rief Jesus sie zu sich. Diesen Satz überliest man in der Regel sehr schnell. Aber wenn das im Neuen Testament steht, hat das eine Signalwirkung. So ungefähr aufgepasst. Hier geht es um etwas Wichtiges. Hier wird den Jüngern etwas ganz Entscheidendes gesagt. Und Jesus rief sie zu sich und sprach zu ihnen: Ihr wisst, dass die, die als irdische Herrscher gelten, ihre Völker unterdrücken und die Mächtigen und ihre Macht über die Menschen missbrauchen. Aber bei euch soll es nicht so sein, sondern wer bei euch groß sein will, der soll euer Diener sein. Und wer unter euch der Erste sein will, der soll aller Knecht sein. Hier werden die Größenverhältnisse gewechselt. Was Jesus hier sagt, gehört zu seinem eigenen Leben. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele. Was ist das für eine Geschichte? Der eine will schneller bei Jesus sein als der andere und er hat Angst, dass er nicht den richtigen Platz kriegt. Was ist das für ein Thema? Ist das nicht peinlich, dieses Platzgerangel? Jesus geht auf seinem Leidensweg der tiefsten Erniedrigung entgegen. Und die Jünger bewerben sich um die höchsten Ehrenplätze? Ich habe mich gefragt, hätte man das nicht weglassen können in der Bibel? Solche peinliche Situationen? Hätte man die Geschichte nicht so unter Randnotizen laufen lassen können? Oder gehören diese Rangeleien zum Leben der Jünger? Gehört das zum Jüngerleben dazu? Offensichtlich. Sonst wären diese Streitereien nicht dreimal im Evangelium genannt worden, in den allen drei Evangelien. Die biblischen Zeugnisse des Glaubens im Neuen Testament sind oft realistischer als unsere Scheu, über schwierige Dinge im Miteinander zu reden. Trotzdem, was hat Johannes und Jakobus, manche Ausleger sagen, es wären die Cousins von Jesus gewesen, also ein bisschen hintenrum Verwandtschaftsverhältnisse nutzen, ne? Was hat die denn angetrieben, um sich schon Platzkarten bei Jesus zu holen? Was hat ihren Blick so verengt auf diesen Punkt? Welche Ängste haben sie denn angetrieben? Vielleicht, dass der schnelle Petrus ihnen zuvorkommen könnte? Der spielt ja gar keine Rolle. Jesus will uns aus dieser engen Lebenssicht hinausführen. Er will uns lösen von dieser totalen Fixierung auf unsere Ängste. Dafür ist er ans Kruzifix gegangen, um unsere Fixierungen zu lösen, unsere Festlegung. Denn dieser Passionsweg, den er uns vorlebt, der soll uns nicht Angst machen und uns ins Leiden treiben. Bei diesem Passionsweg geht es ums Leben. Es geht nicht um das Leiden oder gar die Lust am Leiden. Es geht auch nicht um das Leiden, um dann die besten Plätze zu bekommen. Da gibt es viel zu viel sinnloses Leid und Leiden. Jesus will überhaupt gar kein Leidensvorbild sein, sondern er macht Mut zum passionierten Leben. Er macht Mut zur leidenschaftlichen Nachfolge. Und ich habe keine Ahnung, ob Jakobus und Johannes ahnten, was gemeint war mit diesen Bildern von Kelch und Taufe. Hätten sie dann wirklich so mühelos eingewilligt? Und Jesus macht es noch einmal deutlich und rief seine 12 Jünger zu sich. Am Anfang einer Lebensveränderung steht immer sein Ruf an seine Jünger. Niemals die Bereitschaft zum Leiden oder zur Nachfolge. Es geht immer um seinen Ruf. Wann haben wir uns das letzte Mal von Jesus rufen lassen? Wann haben wir das letzte Mal auf ihn gehört in unseren Fragen, in einer Auseinandersetzung? Wann haben wir das, was gerade an der Arbeit, in der Familie, in der Gemeinde an Schwierigkeiten zu bewältigen sind, wann haben wir das letzte Mal mit ihm besprochen? Könnte es sein, dass sich da etwas verwandelt? Nein, es geht nicht darum, die Probleme wegzubeten. Das wünschte sich ja mancher, dass man dann gar nichts mehr tun brauchte. Nein, nein, so einfach ist das nicht. Aber die Haltung in der Sache könnte sich verändern. Und auch der andere oder die anderen könnten sich verändern. Denn an seinem Ruf, an uns hängt alles. Wer über diesen Ruf, dieses Gespräch mit Jesus hinweggehen will, wird scheitern. Wer lieber loslegen will und sagt, ach, was wollen wir da jetzt lange nachdenken und beten, wir legen einfach los, und diesen Ruf nicht hört, der kann nicht gesendet werden in den Alltag, in die Gemeinde. Der wird nur die Beziehung vergiften durch Selbstgerechtigkeit von oben herab. Bei Jesus geht es nicht um die Macht und um das Recht haben, sondern bei ihm geht es darum, dass er durch die Ohnmacht hindurchgeht und sich selbst ganz aus der Hand gibt. Er geht sogar in die tiefste Hölle hinein, in die Trennung zwischen Gott und ihm, und schreit am Kreuz: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Seitdem Jesus durch diese Dunkelheit, durch diese totale Ohnmacht gegangen ist, hat sich alles verändert, auch für uns. Er hat uns und den Vater zusammengeliebt. Er bringt bis heute das zusammen, was wir nicht zusammenkriegen. Wir nennen das auch Versöhnung. Wie wirkt sich das aus? Wie wirkt sich ein versöhnliches Leben aus? Ich möchte es am Beispiel unserer Geschichte deutlich machen. Auch die Auseinandersetzung seiner Nachfolger können jetzt auf einer anderen Grundlage geführt werden. Diese Grundlage der Versöhnung. Das können Menschen nicht machen. Das gehört eigentlich nicht zum Menschen dazu, die Versöhnung. Auf der Grundlage können wir uns streiten und trotzdem im Arm liegen. Wir haben dieses herrliche Bild vorhin gehabt. Stellen Sie sich das mal vor. Man kann sich das gar nicht denken, dass die sich auch streiten können. Aber doch, das geht. Jeder normale Mensch würde sagen, also wenn ihr euch streitet, dann seid ihr doch auseinander. Dann würde ich sagen, natürlich sind wir in einem Punkt verschiedener Meinung und auseinander. Aber wir sind versöhnt und darum gehören wir unauflöslich zusammen. Das würde ich dann Frieden nennen. Alles andere wäre Waffenstillstand oder friedliche Koexistenz oder wie das auch immer heißt. Aber das ist Frieden, wenn man aus der Versöhnung herauskommt. Wenn zwischen uns alle Kräche der Welt wären, ist trotzdem Frieden zwischen uns. Ich muss Ihnen erzählen, dass ich das selber sehr schwer gelernt habe. Als ich zur Ausbildung war in der Religionspädagogik, war die damalige Schulleitung der Meinung, unsere Studenten sollten schon früh die Probleme in der Gemeinde kennenlernen. Und sie haben das sehr seltsam eingerichtet. Wir waren 3 Mann auf dem Zimmer, aber nur 2 Schreibtische. Ja, so haben die sich das gedacht. War nicht mehr Platz. Ja, nun seht mal zu. Die Konflikte waren vorprogrammiert, ist doch klar. Der eine mit so einer sächsischen Gemütlichkeit sagte, ach, liebe Brüder, wir werden das schon hinkriegen. Ich nehme diesen Schreibtisch und ihr sucht euch etwas. Naja. Der andere aus dem Norden guckte nur komisch und sagte gar nichts. Ging schweigend raus. Was machen wir denn da jetzt? Und ich mit meinem Harmoniebedürfnis noch zwischendrin. Wie sollte das werden? Die ersten 2-3 Wochen ging es. Man fühlte sich wie auf so einer Freizeit. Aber nach 3 Wochen, spätestens nach 3 Wochen, kommt die Wirklichkeit durch. Es war zeitweise unerträglich. Dieses Hin und Her. Man ging sich aus dem Weg. Nachts kam man im Dunkeln, damit man anderen gar nicht sah, und legte sich ins Bett. Auf der Suche nach einer Lösung landete ich bei dem Buch von Dietrich Bonhoeffer, Das gemeinsame Leben. Allerdings ahnte ich nicht, worauf ich mich da einließ. Dietrich Bonhoeffer hat dieses Buch für angehende Pfarrer geschrieben, damals in dieser Kriegszeit. Und der behauptete tatsächlich, dass ich für den anderen, der an mir schuldig geworden ist, vor Gott für seine Sünden beten sollte. Ich dachte, das kann nicht wahr sein. Und feuerte das Buch in die Ecke. Ich dachte, so ein Quatsch. Ich soll für die Sünden des anderen, die er mir getan hat, auch noch beten. Soll darum bitten, dass ihm die Sünden ver... Nee, sagte ich, das kann nicht sein. Das ist die Höhe. Aber nach einer Zeit, die Probleme lösten sich einfach nicht, versuchte ich es. Aber das war einer meiner schwersten Gebetsgänge, die ich jemals zu bewältigen hatte. Nicht um meine Sünden ging es, sondern um die Sünden des anderen sollte ich jetzt beten. Für ihn vor Gott einstehen. Es war schwer. Aber das Erstaunliche war, es verwandelte sich etwas. Meine Haltung, meine Sicht über den anderen veränderte sich. Und komisch, der andere änderte sich auch. Keine Ahnung, wie das zustande kam. Wir waren immer noch verschiedener Meinung, nicht nur über unsere Schreibtische. Aber auf einmal begriff ich, was das bedeutete, aus der Versöhnung zu leben. Den anderen mit den Augen Jesu zu sehen. Den anderen zu sehen, auch als geliebtes Geschöpf Gottes. Denn das hatte ich lange nicht begriffen. Wir waren Christen. Wir waren uns in gewisser Weise nah und wir verstanden uns so schwer. Aber durch dieses schwere Gebet immer wieder wandelte sich ganz langsam etwas zwischen uns. Da wirkte sich seine Kraft aus, auch im täglichen Leben. Das ist gemeint, wenn es darum geht, aus der Versöhnung zu leben. Das wirkt sich aus in den Positionen, in der Gemeinde, aber auch im täglichen Leben. In der Auseinandersetzung mit Kollegen, dem Chef, aber vielleicht auch in der Auseinandersetzung mit den Kindern, die wieder mal die Grenzen der Belastbarkeit ausprobieren. Und es bleibt die Frage, welche Rolle wollt ihr spielen in den nächsten Jahren hier, auch in eurer Gemeinde, in den Hauskreisen, da wo ihr ganz nah beieinander lebt, im täglichen Leben. Wenn das geschwisterliche Miteinander wachsen soll, dann doch nur, weil wir uns darin eins machen können, als Versöhnende zu reifen und zu wachsen. Wie wäre das, wenn das Miteinander davon geprägt würde? Als Christen miteinander zu leben, heißt auch zu reifen in der Versöhnung, zu reifen in der Wahrheit Christi. Welche Rolle wollt ihr darin spielen? Wird es zum Beispiel anderen leichter fallen, euch zu begegnen? Wird es anderen leichter fallen, zu beichten, wenn ihr ihnen begegnet? Könnte das sein? Was brauchst du denn in einer Begegnung, dass der andere den Mut hätte, zu sagen, du, ich möchte vor dir eine Beichte aussprechen. Gibt es diese Chance? Haben wir dieses Verhältnis? Leben wir aus diesen Kräften? Welche Rolle werden wir spielen in dieser Flüchtlingskrise? Man will uns ja mit allen möglichen Versprechungen bei guter Laune halten und wir ahnen schon, die Hälfte davon ist nicht wahr. Aber welche Rolle werden wir spielen? Welche Rolle wollt ihr spielen hier in Reutlingen? Wonach werdet ihr entscheiden, wenn die Machtkämpfe am Arbeitsplatz wieder zunehmen und mit unlauteren Mitteln diese Kämpfe ausgetragen werden? Kann sich da eine Versöhnungskraft durchsetzen, in der man streiten kann und doch aus der Versöhnung lebt? Jesus macht den Unterschied seiner anderen Kontrastgesellschaft noch einmal klar. Die Könige herrschen und lassen sich Wohltäter nennen. Sie unterdrücken die Völker und missbrauchen ihre Macht über die Menschen. Einmal Nachrichten und sie wissen, was hier gemeint ist. Bei euch aber soll es nicht so sein, sondern der Größte soll unter euch werden wie der Kleinste und der Führende soll werden wie der Dienende. So viel zum Thema Managementkultur in der Wirtschaft und in der Gemeinde. Die große Frage ist, glauben wir ihm das? Glauben wir ihm das, dass darin wirklich die Größe liegt? Sowohl auf die Frage nach der Macht wie auf die Frage nach der Rangordnung gibt Jesus eine klare Antwort. Es ist ein kritisches Wort an alle Menschen, die Macht haben. Aber auch Menschen, die bereit sind, ihren Mitmenschen zu dienen, tun sich oft wirklich schwer damit. Wer groß unter euch sein will, der sei euer Diener. Das passt nicht in eine Ellenbogengesellschaft. Das passt nicht in die Wirtschaft. Noch nicht mal in unser heutiges Berufsverständnis einer Dienstleistungsgesellschaft. Das Maß des rechten Dienens besteht allerdings nicht darin, immer mehr und noch mehr und noch mehr zu dienen. Das ist hier nicht gemeint. Da ist viel falsch gelaufen in einem engen Verständnis von christlicher Dienstbereitschaft. Da wollte sich manch einer heimlich den Himmel oder den besten Platz verdienen, indem er Dinge tat, die besonders schwer für ihn waren. Darum geht es beim Füreinander-Dasein überhaupt nicht. Sondern die Qualität des Dienstes wird dadurch bestimmt, inwieweit das Dienen den anderen befreit. Der andere soll befreit werden. Er soll freier leben können. Wirkt das Dienen wie Lösegeld, so wie es hier im Bibeltext heißt. Kommt der andere so aus den vielfältigen Formen von Abhängigkeiten und Versklavungen raus, durch meinen Dienst, durch mein Zuhören, durch mein Hinhören, durch meine praktische Hilfe, durch mein Wort am Telefon, durch meinen Brief zum Geburtstag. Dem anderen zu helfen, die Freiheit des Evangeliums zu leben, das ist der Sinn des Dienens. Und das kann in vielfältiger Weise geschehen. Da ist jeder mit seinem Auftrag, mit seiner Gabe von Jesus auch gefragt. Entscheidend ist nicht, wie viel ich diene, sondern was bewirkt denn mein Tun? Was bewirkt denn mein Tun? Welche Frucht wächst denn da? Die Frucht des Dienens ist eine freie, lebendige Beziehung, die immer mehr Gestalt gewinnt. So nimmt Jesus uns mit auf seinen Weg, zieht uns hinein in seine Art des Dienstes. Und da geht es nicht darum, wer ist der Größte, wer ist der Schnellste, wer hat die klügsten Worte. Nein, nein. Das könnte die Frucht eines Lebens sein, dass Gott mich in seine Leidenschaft für die Welt mit hineinzieht, mich mit hineinnimmt. Und das gibt meinem Leben einen tiefen Sinn. Was hindert uns? Was hindert uns noch, ein Dienender zu sein? Zuerst in der Gemeinde und dann in meiner Lebenswelt, wo er mich hingestellt hat. Können andere etwas spüren von dem, wo ich herkomme? Von dem Versöhnenden, von dem, der die wirklichen entscheidenden Kräfte gibt? Ich mache euch Mut, neu hinzuhören, dieses Wort nachklingen zu lassen an diesem Sonntag und euch neu beschenken zu lassen. Ich habe nicht gesagt, dass das einfach ist. Ich weiß, wovon ich rede. Aber ich mache euch viel Mut, diesen Weg zu gehen, zuerst ins Gebet, hinzuhören, euch rufen zu lassen und dann einen Dienst anzutreten, der etwas Neues bewirkt. Es könnte sein, dass sich da etwas wandelt. Gott segne euch im Hören und im Tun.